Kern von Kulturen stehen Gedanken. Sie sind die Kristallisationskerne gesellschaftlicher Strukturen und sie kristallisieren aus den Bedingungen menschlicher Lebenswelten. Hä? Sie sagen mir, wer ich sei, wo ich stehe, wie die Welt sei und wie sie sein sollte, wovor ich mich fürchten soll und was ich ersehnen kann, was Glück ist und was Leid, was gut und schlecht und wer gut und wer schlecht und weshalb. Sie bestimmen, was ich sehe, wie ich es sehe und was ich tue. So erschaffen Gedanken die Welt. Was sagt die da? Die Eroberungsgesellschaft beruht auf dem Krieg. Ihr begehrtestes Gut ist die Macht. Ja. Die Eroberungsgesellschaft ist eine Gesellschaft im Krieg. Ihr Kerntrauma ist das Trauma von Täter und Opfer. Täter und Opfer ist ein Kernthema unserer Gesellschaft. Was sagt die da? Alle 4 Wochen dienstags von 13 bis 14 Uhr, in der Wiederholung am Donnerstag um 12 Uhr auf der Wüstenwelle auf 96,6 MHz, im Kabel auf 97,45 und weltweit via Livestream auf www.hoeste-welle.de. Im Kern von Kulturen stehen Gedanken.
Ja, jetzt hat er wieder von vorne angefangen.
Und man kann uns auch nachhören, das müssen wir allerdings nachher noch machen, auf unserem Blog und Podcast Was sagt die da? Also ihr müsst einfach nur Was sagt die da googeln mit 3a und dann findet ihr unser Geschwätz, unsere philosophischen Erörterungen und wer philosophiert hier rum. Das sind seit dem letzten Mal einmal diejenige, die das hier gestartet hat, nämlich die Elvira. Und ich habe inzwischen einen Dialogpartner und zwar ist das...
Das ist der Jan.
Und beim ersten Mal habe ich mir ein Thema gewünscht und es waren einfache Wahrheiten. Da hätten wir nur Ewigkeiten drüber rumdiskutieren können. Also ich habe im Nachhinein hab ich da nur rumgedacht, was ich halt alles nur sagen könne. Aber ich habe zum Jan gesagt, wir wechseln ab. Jeder darf mal drankommen, jeder darf mal sagen, über was wir hier philosophieren, nachdenken. Und Jan, du bist für dieses Mal dran. Was hast du dir überlegt?
Ja, ich habe das Wort die Wahrheit mitgebracht. Ich finde es spannend, darüber zu philosophieren, weil wir alle glauben zu wissen, was die Wahrheit ist. In Wirklichkeit ist der Umgang mit der Wahrheit sehr diffizil. Die Wahrheit und die Lüge ist in aller Munde. Aber ich habe den Eindruck, dass kaum eine Person wirklich klar kriegt, was das überhaupt ist.
Also ich werde jetzt schon mal renitent hier, Jan. Du hast ja gesagt, wir alle glauben zu wissen, was die Wahrheit ist. Also es stimmt schon so, dass ich bei manchen Sachen denke, das stimmt so. Und das stimmt so. Und natürlich stimmt es so. Aber bei anderen Sachen denke ich auch, das weiß ich jetzt nicht genau. Also bin ich jetzt, wir alle glauben zu wissen, was die Wahrheit ist, oder bin ich anders?
Das zeigt sich eigentlich erst, wenn wir das ein bisschen aufdröseln. Es gibt ja so viele verschiedene Wahrheiten, die alle ihre spezielle Definition haben. Also zum Beispiel die eigene Wahrheit. Und die kollektive Wahrheit. Und wenn wir das genau betrachten, dann muss die eigene Wahrheit gar nicht der Realität entsprechen. Und genauso die kollektive Wahrheit muss ebenso nicht zwingend der Realität entsprechen, wie wir das in Corona gesehen haben. Also als Beispiel zur Corona-Zeit war die kollektive Wahrheit, Impfen hilft gegen Corona. Inzwischen wird das doch schon relativiert.
Da kommen wir aber auch schon zu einem Punkt. Du hast ja gesagt, wir müssen das erstmal aufdröseln, gell? Und jetzt hast du mir schon wieder einen Haken geboten, weil ich habe heute Morgen überlegt, wie ist es mit den Wahrheiten? Und mir ist dann auch Corona eingefallen. Und dass es da, sagen wir mal grob, also sehr, sehr grob, zwei Gruppen gab. Die einen, ja, wir lassen uns impfen und dann wird die Sache gut. Und die andere Gruppe, impfen ist scheiße, impfen ist schlimmer als Corona und es stimmt alles nicht. Da waren diejenigen, die gesagt haben, es gibt gar kein Corona und diejenigen gesagt haben, ja, Corona gibt es schon, aber mit dem Impfen kommen wir nicht weiter und Impfen ist gefährlich. Und dann gab es den Streit drum, dass die einen den anderen vorgeworfen haben, sie seien diejenigen, die die anderen gefährden. Also beide Gruppen haben gesagt, ihr gefährdet uns. Die Gruppe, die gesagt haben, alle müssen sich impfen lassen, dann wird's gut, haben zu denen, die sich nicht impfen lassen wollen, gesagt, ihr seid diejenigen, die uns gefährden. Und diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollten, haben zu denen gesagt, ihr gefährdet uns, weil ihr wollt uns was aufzwingen, das schädlich ist und das wollen wir nicht. Und außerdem diskriminiert ihr uns.
Na, da bin ich ja froh, dass irgendwie mein kompletter Bekanntinnenkreis zu keiner dieser beiden Gruppen gehört.
Also ich hatte erst gedacht, dass das Impfen hilft. Und mit der Zeit wurde aber klar, dass dieses Impfen nicht das gehalten hat, was es versprochen hat. Das habe ich auch hier in einem Projekt gesagt, wo es um Verschwörungstheorien ging. Da habe ich dann zum Schluss gesagt, ja, man muss halt auch bedenken, das Impfen hat nicht das gehalten, was wir uns davon versprochen haben. Ich habe eben damit gemeint, es war ja denn so, dass dieser Virus so schnell mutiert ist, dass da immer wieder diese Impfschranke durchbrochen hat und man dauernd und dieses Impfen nicht 100% gewirkt hat. Man musste dauernd nachimpfen und da war wieder die Frage, ist das nicht auch ein bisschen grenzwertig, wenn dauernd nachgeimpft wird mit dem Zeug? Und dann sage ich, es hat nicht das gehalten, was es mir uns versprochen haben, dann sind die auf mich losgegangen. Das sei unwissenschaftlich, das könnte man so nicht sagen. Und da sind wir jetzt bei deinem Punkt quasi, der kollektiven Wahrheit, weil ich habe denen gesagt, das kannst du in jeder Zeitung nachlesen, dass das nicht gebracht hat, was wir uns davon erwartet haben. Das ist inzwischen klar.
Was sich da aufmacht, ist doch auf jeden Fall, dass das mit der Wahrheit und mit der Realität gar nicht so einfach ist.
Ja.
Also im Prinzip hat ja jede Person, also wir kreieren uns die Wahrheit in unserem Hirn.
Ja.
Aber das, was in meinem Hirn ist, findet in keinem einzigen anderen menschlichen Gehirn statt. Auch die Bilder sind unterschiedlich, alles. Das heißt, ich habe meine eigene Wahrheit. Aber meine eigene Wahrheit, also ich selbst gehe davon aus, dass die nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmt, genau. Sondern das sind die Bilder, die ich derzeit habe, ja. Von meinem derzeitigen Kenntnisstand heraus.
Aber es ist trotzdem so, dass deine persönliche Wahrheit mit anderen Wahrheiten auf gewisse Weise überlappen muss, weil du dich sonst gar nicht verständigen könntest. Also wir haben einen geteilten Raum von Wahrheit, also von Wahrnehmung. Vielleicht ist es da auch wichtig, du hast...
Das wäre ein Stück von der kollektiven Wahrheit.
Ja, du hast mir vorher gesagt, du hast mir eine Liste gezeigt mit verschiedenen Begriffen. Und dass diese Begriffe vermischt werden oder dass die nicht klar sind. Und ich stimme dir zu, dass wenn man über was nachdenken will, muss man präzisieren, worum es geht. Und wir haben ja, du hast auch den Begriff Realität. Und die Realität ist ja das, was existiert, das tatsächlich Existierende. Die Frage ist aber, wie wir uns diese Realität annähern, inwiefern wir sie erfassen können. Und da kommt wieder das Ding, dass wir ja unser Gehirn bestimmte Strukturen und Instrumente benutzt, um die Realität zu erfassen und einzusortieren. Und das macht unsere eigene innere Wahrheit aus. Und wenn wir ähnliche Strukturen haben, wir haben dieselbe Sprache, wir haben bestimmte kulturelle Muster, bewegen wir uns auf einer gewissen Ebene, wo sich das überlappt, aber nicht, es ist nicht identisch, da hast recht. Also es ist niemals identisch, was in deinem Gehirn ist und was in meinem Gehirn ist. Deswegen ist es auch, Teile davon sind ähnlich, aber andere Teile sind unterschiedlich. Deswegen ist es interessant, wenn wir beide uns unterhalten und versuchen, unsere verschiedenen Bilder zu vergleichen.
Da machen sich jetzt aber schon drei Begriffe auf. Das eine ist die Wahrheit. Mhm. Dann die Realität und dann die Wirklichkeit. Mhm. Das sind ja, es werden jeweils unterschiedliche Komplexe beschrieben damit. Mhm. Aber ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft zurzeit nicht das intellektuelle Vermögen haben, diese drei Komplexe überhaupt auseinanderzuhalten.
Also ich denke, Realität haben wir jetzt gerade besprochen. Oder, also für mich, ich habe gerade...
Lang noch
nicht. Was sagst du? Würdest du das als Definition so stehen lassen, dass ich sage, Realität ist das Existierende und das existiert auch ohne uns und wir... Es existiert aber auch in uns. Und wir können das nicht, also versuchen uns dem anzunähern, aber wir können es nicht vollständig erfassen, weil wir eben mit unserem Denkinstrumentarium, unseren Sinnen, unseren Erfahrungen versuchen, das einzuordnen. Und deswegen entsteht unsere innere Wahrheit.
Ich habe da,
was meinst du dazu?
Zur Realität habe ich eine sehr dialektische Auffassung. Also Realität ist, definiere ich mal als was Faktisches oder Wissenschaftliches. Mhm. Das heißt, runtergebrochen auf die Physik besteht die Realität zu 99,99% aus nichts.
Hä?
Ja, das ist die Materie in den Molekülen und in den Atomen besteht zu 99,9% aus nichts. Auf der anderen Seite, und das ist meine dialektische Auffassung von der Realität, ich bin ein Mensch, ich lerne total gerne und ich werde das auch nicht aufhören, erst wenn ich einen Deckel zumache. Aber selbst jetzt nach ungefähr 50 Jahren intensivem Lernen ist der Komplex, den ich von der Realität nicht erfassen kann, der wird eigentlich immer größer statt immer kleiner. Ich lerne immer mehr und ich erfahre immer mehr, dass ich eigentlich immer weniger von dem Gesamtkomplex der Realität weiß.
Ja.
Das heißt, auf der einen Seite ist physikalisch gesehen, die Realität besteht zum größten Teil aus nichts. Und auf der anderen Seite ist die Realität aber so riesengroß, dass ich sie nicht malen, nicht sprechen, nicht abfilmen, nicht transportieren kann, etc. pp.
Du kannst sie nicht mal messen, weil auch die physikalischen Mittel, die wir gefunden haben, begrenzt sind. Also
sind
du kannst eine Länge messen und einen Maßstab anlegen und das so ein Pi mal Daumen sagen, das ist 10 Zentimeter. Okay. Aber es gibt ja auch sowas wie die Heisenbergsche unscharfe Relation, die auch auf in der Physik und sagt, dass wir die, nennen wir es mal Realität, also das mit dem Nichts, da finde ich, das ist ein bisschen zu hochphilosophisch, da fällt es wahrscheinlich vielen Menschen schwer, dir da zu folgen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass da etwas ist, das wir gar nicht vollständig erfassen können, ich denke, dass das die Physiker wissen das schon lange, auch die Mathematiker, dass es immer was gibt, wo man nicht vordringen kann. Und die Heisenbergsche unscharfe Relation sagt, dass die meisten, also Messmethoden, schon in die Realität eingreifen, also in das zu messende Objekt eingreifen, sodass schon die Messmethoden das Ergebnis verfälschen können.
Ja, die Physik hat so ihre Randbedingungen und das, was wir wirklich exakt wissen, sind ein paar ganz wenige Naturgesetze und alles andere ist eigentlich eher thesenhaft oder sind Annahmen oder Vermutungen, die aber nur in Grenzbereichen wirklich exakt sind. Und da spielt die Mathematik hinein. Also die Mathematik ist nur eine Sprache. Die viele Menschen glauben wohl oder die Mathematikerinnen gehen davon aus, dass die Mathematik etwas exakt beschreiben würde. Aber die Mathematik ist gar nicht in der Lage, die Realität oder die Wirklichkeit zu beschreiben, weil sie immer Randbedingungen braucht. Also diese Rechnung gilt nur unter den und den Voraussetzungen. Für diese Berechnung habe ich die und die Randbedingungen gesetzt. Das heißt, es sind immer Teile der Wirklichkeit ausgegrenzt worden, um es überhaupt berechenbar zu machen.
Und die Gesamtheit wirkt eben, ist eben auch verbunden und wirkt aufeinander ein. Aber, Jan, ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt so wissenschaftlich werden, dass wir in Bereiche kommen, die für viele Menschen, auch für Hörer, ein bisschen außerhalb ihrer menschlichen Alltagsrealität sind. Und ich würde gerne, also für mich war das heute Morgen so, dass ich eben nachgedacht habe, ich habe über Konflikte nachgedacht und wie Menschen Sachen unterschiedlich auffassen und ab wann das zum Problem wird. Und ich glaube, das ist der Punkt, mit dem wir im Alltag zu tun haben. Im Alltag haben wir zu tun, dass die eine Person sagt, du hast es gemacht. Und die andere sagt, nein, das habe ich nicht gemacht. Und es ist nicht so, dass eine von den Personen jetzt bewusst lügen würde, sondern dass jede Person der absoluten Überzeugung ist, das war so.
Okay, sollen wir ein Stück Musik machen und in der nächsten Gesprächsrunde das aufdröseln?
Ja, wenn wir.
Mal gucken, wo geht's hier los? Nehmen wir den Regler. Das war Pierce the Phone, The Man Who Swallowed My Soul. Würde ich mal so übersetzen, der Mann, der meine Gefühle verschluckt. Und immer wenn ich in einer Auseinandersetzung mit einer anderen Person zu einem gewissen Ding bin, dann habe ich auch immer wieder das Gefühl, dass mein Gegenüber ja meine Wirklichkeitsauffassung dann verschluckt. Und nicht mehr registriert oder wahrnimmt oder respektiert.
Hast du das in dem Moment jetzt mit mir?
Nee.
Nicht?
Nee.
Gut.
Nee, ich glaube, deswegen machen wir beide diese Sendung hier, weil wir beide davon ausgehen, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt und wir die auch sehr gerne am Gegenüber respektieren.
Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass da auch eine Art von Konkurrenz da ist, weil jedes von uns beiden hat eine andere Denkstruktur. Also wir haben beide unterschiedliche Arten, uns Dinge anzueignen oder was heißt, über Dinge nachzudenken, uns Dingen zu nähern. Du hast eine andere Art, die dir wichtig ist und ich habe eine andere Art, die mir wichtig ist. Und was passieren kann in unserem Gespräch, ist, dass die, das ist so ein Austarieren, inwiefern sich diese beiden Arten befruchten können oder inwiefern sie sich auch im Weg stehen. Wenn du sagst, ich möchte jetzt eigentlich erstmal das alles auseinanderfieseln, was das alles heißt, diese einzelnen Worte, und ich sage, ja, aber bei diesem Satz, den du sagst, da muss ich schon mal reinkrätschen, weil für mich ist das da. Dann springe ich ja da dazwischen. Er bringt zwar einen neuen Gedanken rein, aber schneid auch ein Stück von deinen Überlegungen ab dann.
Ich finde die Konkurrenzsituation, die da gefühlt entsteht, finde ich mal richtig und ja auch eher natürlich. Ich kann ja jetzt mal nur von mir ausgehen, ne, wie ich die Dinge auffasse. Für mich ist es in so einer Diskussion eigentlich wichtig, meine eigenen Bilder und Positionen mit deinen abzugleichen. Also mir geht es nicht nur darum, meine eigene Position beizubehalten, sondern mir geht es genauso darum, anhand von deinen Argumenten oder Redeweisen, meine Position vielleicht auch zu verändern oder richtiger zu gestalten, also dazu zu lernen. Das ist aber in den meisten, sag ich mal, du hast Konflikte angesprochen, in den meisten Konflikten findet genau das nicht statt.
Ja.
Dass die Personen davon ausgehen, ah ja, ich könnte ja auch deine Meinung annehmen.
Ich denke, war jetzt gerade noch, während du gesprochen hast, war ich damit beschäftigt, mit dem, was du mir am Anfang erzählt hast, nämlich, dass du mir eine Liste gezeigt hast mit verschiedenen Begriffen und gesagt hast, diese Begriffe müssen aber geklärt werden. Die gehen oft ineinander. Und ich denke, ein Teil, es ist ein ganz komplexes Thema, ein Teil ist auch, dass man oft gar nicht über dieselben Dinge spricht. Also, man benutzt das Wort Wahrheit. Und es ist aber eigentlich gar nicht...
Welche Wahrheit meint diese Person jetzt genau?
Ja, genau.
Ne, meint sie eine absolute Wahrheit?
Ja.
Eine wissenschaftlich exakte Wahrheit?
Ja.
Oder spricht sie von der Realität? Oder meint sie vielleicht nur die Wahrhaftigkeit einer Person?
Oder ja, Wahrhaftigkeit ist was anderes als Wahrheit. Wahrhaftigkeit ist, ich sage das, Also würde ich so interpretieren, was ich wirklich meine in diesem Moment, was ich jetzt gerade für wahr halte, das sage ich. Wenn ich nicht wahrhaftig bin, dann denke ich, ja, eigentlich finde ich das und das, aber das sage ich jetzt nicht, weil das wäre jetzt politisch unkorrekt oder der andere könnte beleidigt sein oder ich will nicht, dass der andere das weiß, dann bin ich nicht wahrhaftig nach meinem Gefühl. Aber es gibt auch Dinge, die ich vor mir selber verberge, wo ich hinterher drauf komme, oh, ich hatte da noch eine andere Motivation, die wollte ich selber gar nicht wissen, dass ich die auch habe, weil die nicht zu meinem Selbstbild passt.
Da kommen wir in einen sehr schwierigen Bereich rein, dass wir unsere eigene Wahrheit für unsere persönliche und psychische Stabilität benötigen.
Ja.
Und auf der anderen Seite uns unterbewusst, aber auch immer von Problemen und kritischen Situationen versuchen fernzuhalten. Also gerade nicht die Wahrheit anzunehmen, wenn sie problemhaft ist, sondern die Wahrheit eigentlich nur annehmen, wenn sie konfliktfrei und schön ist.
Da wollte ich auch schon wieder reingrätschen, da fallen mir wie immer zig Sachen ein. Das eine ist, ich habe ja Krebszellen in meinem Körper und ich wollte eigentlich davon ausgehen, dass sie nicht mehr da sind. Und in den CTs, die habe ich, was die Ärzte mir gesagt haben, das war immer das konstant geblieben, das hieß für mich, okay, der Krebs ist jetzt weg. Und ich habe jetzt die ganzen CT-Berichte nochmal durchgelesen, die haben nicht so deutlich erkennen lassen, wie ich es glaubte, dass der Krebs weg ist. Und meine Heilpraktikerin, die verschiedene Sachen auch hat, wo sie denkt, damit kann man auch was dagegen machen, die wollte das nicht glauben. Die hat mir die ganze Zeit gesagt, aber das kann doch nicht sein, dass deine Lymphknoten größer sind als damals, weil die haben doch so und so gesagt. Und ich habe gedacht, das bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Fakt, die Lymphknoten sind größer geworden, so zu nehmen. Also zu vermuten, dass sie richtig gemessen haben, das wäre nämlich nur die andere Frage, und auch diese Möglichkeit, dass das der Krebs ist, anzuschauen und nicht das abzuwehren. Und für mich war das ein großer Schlag, weil ich mir eine neue Identität als gesunden Menschen aufgebaut hatte. Ich wollte nicht mehr die kranke Person sein, die vom Krebs bedroht ist. Ich wollte gesund sein. Und ich muss jetzt damit umgehen, dass ich mich dieser Möglichkeit stelle. Das ist noch nicht absolute Realität. Ich weiß nicht genau, was da in meinem Körper ist und was die da machen. Ob die da sind, ob die aktiv sind, was sie mit mir tun. Ob ich was dagegen machen kann, weiß ich alles nicht. Aber ich muss damit umgehen. Und das wäre jetzt ein Beispiel dafür, dass du sagst, man hat eine Identität. Also man hat eine Identität. Wer bin ich? Wie ist die Welt um mich herum beschaffen? Und ich habe die Theorie, dass es auch so eine Art Grundkonstitution gibt. Es gibt, man spricht ja auch von Resilienz und so weiter und so weiter. Also es gibt bestimmte Grundpersönlichkeiten. Und ich habe das Gefühl, dass, also für mich, oh Gott, wie sage ich das? Ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die sind mehr dazu in der Lage, solche Dinge anzuschauen, die ihre Identität im Moment gefährden. Es gibt auch, jetzt fallen mir ganz viele Sachen ein, sorry Jan, diese Geschichte mit der Esoterik und der Spiritualität, wo immer gesagt wird, die Person muss, das Ego muss sterben. Das Ego meint eigentlich diese Identität und diese Fähigkeit, zwischen meiner Identität und meiner Wahrnehmung eine kleine Lücke zu haben. Also, dass ich mit meiner Identität nicht so identifiziert bin, dass ich auch in der Lage bin zu sagen, das, was ich annehme, das könnte auch falsch sein. Mein Selbstbild könnte falsch sein, mein Weltbild könnte falsch sein. Und auch diese Irritation, die ich empfinde, die gucke ich jetzt aus einer bestimmten Distanz an. Für mich war das, glaube ich, Teil meiner Realität, meiner Identität, immer nachzufragen, ja, was ist denn, ja, was ist denn wirklich? Ist es das schon, was ich meine, oder könnte es noch eine andere Möglichkeit geben? Ist irgendwas, finde ich irgendwas, das, für das ich logische Gründe finde, dass das und genug Evidenz finde, dass das so sein könnte? Also es ist im Prinzip, es ist ein Teil von meiner Identität. Aber was ich sagen will, ist, dass es denke, dass es verschiedene Situationen gibt, in denen man ist, wo man mehr oder weniger Angst hat, wo man mehr oder weniger sich bedroht fühlt durch das, was gegen meine Wahrheit spricht, also das, was ich als wahr annehme, und dass es für mich auch Wahrheiten gibt, die wichtiger sind als andere.
Ich denke, dass ich würde das jetzt mal mit so einem Komplex der Problemorientierung, einfach mal um ein Wort zu nennen, bezeichnen. Und ich glaube, das ist ja wie auch eine sportliche Betätigung. Die Übung macht die Meisterin. Also wenn ich gelernt habe, problemorientiert zu denken und problemorientiert mein Dasein zu fristen, dann habe ich weniger Probleme, damit umzugehen und auch auf meine eigenen Fehler und auf die Probleme, die sich meinem Leben bieten, zuzugehen. Wenn ich aber mehr in so einem Hollywood-Klischee lebe und das auch gerne mache, dass die Welt heile und schön ist, dann habe ich zunehmend Schwierigkeiten, mit Problemen, mit diversen Problemen umzugehen. Das heißt, in deinem Fall, mit den vergrößerten Lymphknoten, wenn du gelernt hast, problemorientiert zu denken, dann kannst du das als Realität annehmen, dass da was am Machen ist, was ein bisschen ungesund sein könnte für dich und vielleicht dein Leben deutlich verkürzt. Wenn du aber mehr in so einer Scheinwelt, in so einer schönen Hollywood-Scheinwelt leben würdest, dann hättest du eher größere Probleme, das anzunehmen. Und wir sind ja ausgegangen von Konflikten zwischen Menschen. Also nicht jetzt, ich habe Konflikte mit mir selber, sondern Konflikte zwischen Menschen. Das ist ja gerade das größere gesellschaftliche Problem, dass wir uns nicht mehr miteinander auseinandersetzen können und andere Meinungen auch eher weniger respektieren können. Und da passiert genau das Gleiche. Also ich erlebe Menschen, mit denen ich sehr gut über alles Mögliche diskutieren kann, die eher problemorientiert sind. Und dann erlebe ich aber Menschen, die meine Problemorientierung stark verunsichert, die da nicht mit umgehen können, die mehr so die schöne, heile Welt brauchen, die das als gesund empfinden und für ihr persönliches und psychisches Standing auch darauf angewiesen sind, Probleme einfach auszugrenzen.
Da grätsche ich jetzt auch rein, weil ich empfinde das teilweise richtig, was du sagst. Aber ich finde, dass eine problematische Formulierung drin ist, nämlich Hollywood und schöne heile Welt. Weil ich denke, es ist auch eine Welt, in der ich mich wohlfühle, in Anführungsstrichen, wenn ich einer Gruppe angehöre oder wenn ich in einem Weltbild bin, das die Feinde festmacht, also das genau erklärt, wo die Guten sind und wo die Bösen sind. Und auch wenn ich in quasi mich als wir sowas habe wie wir müssen miteinander gut klarkommen, damit wir gefährlich sein können, dann ist da drin schon, da ist ein Außen, das bekämpft werden muss und wir sind das Innen, das das wahre, gute, echte vertritt. Und das kann, es gibt Gruppen von Leuten, die sich ganz gewiss zu dir sagen würden, Hollywood, Herr Jan, wir doch kein Hollywood. Wir wissen doch, der Kapitalismus, aber wir wissen ganz genau, wer hier gut und schlecht ist. Und das ist aber auch eine Weltsicht, wo, ich habe neulich, Peter Erdle hat sowas gemacht, da flogen ihm dann die Fetzen um die Ohren, weil er gesagt hat, es gibt auch Weltbilder, in denen sich Menschen einrichten und nach denen sie dann argumentieren. Das sind aber ihre Weltbilder, das ist nicht die Realität, sondern das ist das, in dem sie sich wohlfühlen und das reproduzieren sie. Und das muss nicht Hollywood sein, das kann auch, und jetzt werden mir wahrscheinlich die Fetzen um die Ohren fliegen, es kann auch ein bestimmtes linkes Weltbild sein, das bestimmte Fronten sieht und sich weiter in diesen Fronten bewegt oder in diesen Zuordnungen, zum Beispiel USA ist böse, Russland ist gut, nur als Beispiel. Und da sich nicht rausbewegt, weil man so viele Fakten gesammelt hat, die das füttern dieses Weltbild, dass man auch nicht bereit ist, das zu ändern, weil es auch mit der eigenen Identität zu tun hat. Das heißt also, was ich sagen möchte, ist, das muss nicht die heile Welt sein, sondern die heile Welt für den Einzelnen ist so, dass es die Welt so ist, wie die Person es sieht und die Identität, es kann auch eine Identität als Kämpfer gegen dies und das und jenes sein. Und das ist auch das Problem, das wir haben mit der, heute, was ich finde, mit diesem Opfer-Täter-Thema, dass Leute entweder sich selber als Opfer definieren oder als Verteidiger von Opfern und dann aber mit diesem Opfer auch immer Täter sehen, gegen die sie denn vorgehen. Und das in einem Kampfbegriff. Und das ist auch eine Form von Kontrolle. Also, dass ich eine Identität habe und dass ich eine Handlungsoption habe, dass ich weiß, wie ich handeln soll und dass ich weiß, wie ich die Sachen einordnen soll. Und das ist genauso eine Sicherheit, die man nicht verlassen möchte, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber das widerspricht doch deinem Bild jetzt.
Du hast jetzt noch die Gruppendynamik erwähnt.
Ja.
Also eine Gruppe produziert sich eine kollektive Wahrheit, das so wie für sie die Welt aussieht, wie ihr Weltbild ist. Und wir Menschen haben natürlicherweise das Bedürfnis, uns dieser Gruppenmeinung anzupassen. Und das führt auch so weit, dass wir diese kollektive Wahrheit in der Gruppe, zu der wir uns zugehörig fühlen, als die absolute Wahrheit gerne sehen wollen und uns dem anpassen und sie selber gar nicht mehr kritisch hinterfragen, sondern immer für diese kollektive Wahrheit der Gruppe argumentieren. Also in der linken Szene ist das auch ganz deutlich, dass in den einzelnen Gruppen immer dieser Gruppenwahrheit entsprochen werden muss. Und wir haben es ja persönlich auch in den letzten Jahren erlebt, dass so wie eine kritische Person in dieser Gruppe ist, also sagt, halt, Moment mal, diese Wirklichkeit, die wir uns hier gemeinsam zugelegt haben, passt aber in diesem Moment oder in diesem Moment nicht so richtig zu der Realität, wie sie ich empfinde. In dem Moment wird diese Person ausgestoßen.
Ja.
Das heißt, wir Menschen haben nicht nur das Bedürfnis, zu einer Gruppe dazu zu gehören, sondern wir haben auch das Bedürfnis, dieser kollektiven Wahrheit der Gruppe zu entsprechen, um nicht ausgestoßen zu werden.
Weil wir soziale Tiere sind.
Ja.
Aber gleichzeitig sind wir auch Menschen, Individuen, die denken. Und es kann tatsächlich sein, also ich habe das Gefühl, dass da auch verschiedene Faktoren dazu kommen müssen, dass man sich gegen die das Prozedere, auch die Handlungen der anderen stellt und sagt, aber das entspricht nicht mehr unseren Idealen, die wir eigentlich vertreten. Wenn wir unseren Idealen entsprechen wollen, müssten wir eigentlich anders handeln. Und ich denke, dass es auch ein bisschen drauf ankommt, in was für einer Verfassung die Gruppe ist. Also ob die in einem prekären Zustand ist auch oder ob da eine weggedrängte Verunsicherung da ist, die das dann auch befeuert, dass die Person, die sich dagegen stellt, dass die dann ausgestoßen wird.
Sollen wir ein bisschen abwechslungsrein?
Machen wir Musik. Ich glaube, wir haben unsere Zuhörer ziemlich strapaziert mit unseren Überlegungen gerade.
Zusammen mit Silke hast du das blutende Herz produziert.
Ja, das ist, wenn es nicht so ist, wie man es haben will.
Also es geht dann wirklich los, es läuft schon.
Und keine Zigarre.
Ich habe eigentlich gesagt, ich mag keine Gitarren und keine Zigarren, weil sie Gitarrensound machen wollte.
Ein Instrument, dann bitte Geige. Ich liebe Geige. Und wo bin ich gelandet? Bei Klimper. Ja, aber ein geklopftes. Ich wollte immer so gern eine große singende Diva sein. Okay, und was bin ich jetzt? Jaul! Da hängt jetzt Ringelschwänzle aber runter. So ist das Leben. Das Leben eben niemals. Oder ganz selten. Das bringt, was man will, was man meint. Und nix ist so, wie's scheint. meine Ohren runter. Ich wär so gern. Ich wär so gern. Ein großer Diva. Ich tät so gerne singen, dass euch das Herz aufgeht. Und stattdessen soll das jetzt eine Geige sein? Jetzt sind wir schon wieder irgendwo im Äther. Ich armer Spinetto. Dass das Leben doch nie auf dem Silbertablett serviert, was sie mir einbildet haben. Welche Elan, welch Glanz. Schmerz, oh blutendes Herz. Was hast du gedacht, was ich jetzt mache? Jetzt kommen wir mal langsam wieder auf den Boden. Weil manchmal.
Oder das.
Weil manchmal. Spinett. Also spinnen wir ein bisschen auf dem Spinett. Da spinnen wir ein bisschen auf dem Spinett, weil der Spinett ist so nett. Und wir sticken an der Tapisserie. Fertig werden wir nie. Und wir sehen die kleinen Blümeli. Was soll ich jetzt damit anfangen?
Miss Marple.
Miss Marple. Ja, findest du schon, dass sie aussehe wie Miss Marple? Jetzt bin ich raus.
Ja, so ist das, wenn man sich nicht einigen kann, was man denn jetzt macht. Und das Leben spielt auch nicht mit. Also wir haben's, wir sind hier immer noch bei was, sagt die da? Die da, mit gegendert, mit sie, weil ich, Elvira, das Ding gestartet habe. Aber inzwischen sind wir zu zweit. Jetzt sind wir, wer sind wir denn jetzt, binär oder non-binär? Also ich bin auf jeden Fall... Würde mich als Frau bezeichnen, Jan.
Ich bin gar nichts von alledem.
Okay. Ich hätte dich jetzt als Mann gesehen, aber.
Darfst du?
Meine Auffassung von Menschen ist sowieso, dass es gibt Männer und es gibt Frauen, aber jeder ist eine Ganzheit in sich, wo alles Mögliche drin ist, männlich und weiblich. So, jetzt haben wir das auch vielleicht geklärt. Aber was ich die ganze Zeit sagen wollte. Was mich heute ganz arg beschäftigt hat, wir haben ja jetzt geredet von verschiedenen Wahrheiten und jetzt auch, was eine kollektive Wahrheit ist, haben wir gesagt, in der Gruppe, Weltbild, wie wichtig das werden kann, dass man das, diese kollektive Wahrheit verteidigt, auch wenn ganz viel dagegen spricht, dass das vielleicht nicht so ganz so stimmt. Ich muss halt an Konflikte denken, die wir erlebt haben und auch dass ich manchmal auch mit Freunden in was komme, wo ich denke, die andere Person liegt da aber völlig falsch. Ich merke aber, dass ich das gar nicht sagen darf, weil die andere Person sonst wie durchdreht und sich von mir absolut unverstanden fühlt. Und ich habe auch mal gemerkt bei einer Person, das ging ums Impfen, dass ich mit meinen üblichen Argumenten gar nicht kommen kann, sondern dass ich verstehen muss, was es für sie bedeutet. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich verstehe, was es, weshalb dich das so trifft, in dem Moment habe ich gemerkt, wie sich dieser Mensch entspannt. Und ich glaube, dass es bei bestimmten Dingen so ist, dass es Punkte gibt, Erlebnisse gibt,
Sachverhalte gibt, wofür diese Person etwas ausgedrückt, wo diese Person versucht, etwas auszudrücken, von dem sie sich existenziell bedroht oder existenziell bestimmt fühlt. Und es kann sein, dass das, was, worauf die Person besteht, dass es objektiv betrachtet so nicht stimmt. Dass man sagen kann, nee, das ist anders. Aber dieses existenzielle Gefühl, das hat eine Berechtigung. Das ist nämlich auch eine Wahrheit. Es ist wahr, dass die Person bestimmte Dinge erlebt hat, die ihr dieses Gefühl der Bedrohung oder der Dringlichkeit oder der Wichtigkeit geben. Das heißt, das ist wieder eine ganz andere Art von Wahrheit, nämlich eine Wahrheit, die man nehmen muss. Dir geht's jetzt so damit und du hast jetzt, für dich ist das und das wichtig. Und das muss man manchmal rausarbeiten.
Also du findest es wichtiger, die andere oder den, die gegenüber wahrzunehmen, statt eine relative Wahrheit festzustellen?
Ich finde es eigentlich immer wichtig, eine relative Wahrheit festzustellen und mein ganzes Leben halt zu sagen, was ist denn jetzt real passiert? Wie können wir uns dem annähern? Aber ich habe auch gemerkt, dass wenn man mit Menschen reden möchte, also wenn man Verständigung haben möchte, dann gibt es genau diese Punkte, wo man nicht weiterkommt, weil die andere besteht drauf. So ist es aber, die andere Person besteht drauf und ich denke, nee, so ist es nicht. Und dann gibt es aber für mich die Möglichkeit, dass ich sage, warum ist das für die andere Person so wichtig? Was will mir dieser Mensch damit sagen? Und das ist manchmal, was es dahinter steckt. Also man muss dann quasi hinter das gehen, hinter diese ganzen Definitionen, was ist Wahrheit, sondern, oder es ist auch eine Definition, was ist denn jetzt gerade die persönliche Wahrheit von der anderen Person und warum ist die da so wichtig?
Der öffentliche Diskurs geht aber eigentlich in genau die entgegengesetzte Richtung. Also nicht in das Wahrnehmen der Diskussionspartnerin, sondern es geht um Expertinnen, um Zahlen, um Fakten. Dann wird immer gesagt, irgendwie, ja, da musst du aber die Quelle angeben. Also ich habe mal als Beispiel, wenn es um Quellen geht, ich habe mir mal so einen rechtsextremen Blog reingetan irgendwie, der durchzogen ist von Mustern der Gehirnwäsche. Und dieser Blog arbeitet mit Quellenangaben. Und die ersten 9 Quellenangaben waren Bild-Zeitungsartikel. Also 70 Jahre Bild-Zeitung steht eigentlich für Emotionalisierung, Übertreibung und Unwahrheiten oder Falschaussagen. Das heißt irgendwie, dass man eigentlich sofort erkennen könnte, wenn jetzt jemand die Bild-Zeitung als Quellenangaben macht, das hat absolut nichts mit Wahrheit zu tun, aber trotzdem gilt die Quellenangabe als eine Bestätigung, dass das wahr wäre.
Und da sind wir bei dem Punkt, ich merke schon, ich muss ganz arg aufpassen, dass ich dir nicht ins Wort falle, weil es quillt so aus mir heraus. Ich habe ja gesagt, wir leben in einer Eroberungsgesellschaft, einer Kriegsgesellschaft und der zentrale Wert ist Macht. Und du hast es, glaube ich, auch auf deinem Zettel stehen.
Wahrheit Macht. Und Macht.
Macht. Ja. Es geht um Macht. Und das ist eigentlich auch die Gefahr. Also es ist klar, dass man immer wieder danach strebt, dass man sich durchsetzt und so weiter. Das ist menschlich. Aber Macht ist eigentlich was, das unserer Demokratie gegenüber entgegensteht. Weil wenn man eine funktionierende Demokratie haben möchte, dann muss man versuchen, einen möglichst weitreichenden Konsens zu finden, beziehungsweise man muss Lösungen finden, die möglichst viel von diesen Sichtweisen und Problemen aufnimmt. Und das ist, je komplexer die Gesellschaft wird, desto komplizierter wird es. Und was aber eben nicht gemacht wird, es wird nicht nachgefragt, warum ist es so? Also wenn jetzt zum Beispiel die Taxifahrerin zu mir sagt, ich wähle jetzt AfD, dann weiß ich inzwischen, warum sie das sagt. Weil sie mir aus ihrem Leben erzählt hat, weil sie sich abgehängt fühlt, weil sie sich von ihrem Arbeitgeber, der einen migrantischen Hintergrund hat, schlecht behandelt fühlt. Und dann schreit sie, ich wähle jetzt AfD. Die fühlt sich abgehängt, die Frau. Kann ich verstehen. Und dann muss ich ihr irgendwie erklären, du, aber die AfD, du, die haben doch gar keine... Wie manchen, was soll man denn machen, dass es dir besser geht? Glaubst du, die haben doch gar kein Konzept. Ja, aber...
Nun ist es aber so, dass uns die Wahrheit, uns allen oder fast allen Menschen, die Wahrheit sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir jetzt aber alle unsere eigene Wahrheit haben und auch unser Unterbewusstsein eine ganze Reihe Mechanismen hat, um uns von der Wahrheit oder der Realität ein Stück weit fernzuhalten, auf dass wir weiterhin uns wohlfühlen und gesund sind und dazugehören zu irgendeiner beliebigen Gruppe. Was haben wir aber für Möglichkeiten, der Wahrheit näher zu kommen? Also das, was ich jetzt als Wahrhaftigkeit bezeichne, ist eigentlich der Versuch, mich der Wahrheit immer wieder möglichst anzunähern, obwohl ich weiß, dass ich sie nicht erreichen kann. Und im öffentlichen Diskurs sind das dann die Expertinnen und die Wissenschaft, die angeblich die Wahrheit kreiert. Aber ich selber habe die Erfahrung gemacht, also ich habe studiert und ich beschäftige mich weiterhin sehr wissenschaftlich mit den diversen Themen, die ich so beackere. Und ja, ich muss eigentlich sagen, dass die meisten Expertinnen oder Wissenschaftlerinnen ihr Fähnchen in den Wind hängen. Dass es da gar nicht um Exaktheit geht, also im Bereich der Gentechnik. Oder nee, nehmen wir mal Glyphosat, ist ein aktuelles Beispiel. Die EU-Kommission hat zurzeit irgendwie einen Bericht rausgebracht, um Glyphosat weiterzutreiben. Irgendwie, die benutzen dann 3 Studien, die sie vergleichen und sagen, das sei die wissenschaftliche Exaktheit, währenddessen andere Organisationen, also von der Weltgesundheitsorganisation, die Krebsforschungszentrum der Weltgesundheitsorganisation, die benutzen 300 Studien, um der Wahrheit entgegenzukommen. Es gibt andere Bereiche im Bereich der Atomenergie, zum Beispiel die Internationale Atomenergiebehörde organisiert zu allen Atomenergiefragen eine Zensur, die bewirkt, dass alle wissenschaftlichen Erkenntnisse aus osteuropäischen Ländern nicht wahrgenommen werden, nicht gelesen werden, nicht zu deren Peer Review dazu gehören, etc. pp. Also das ist ja im Prinzip partielle Sichtweisen oder einseitiges Denken, was da von dieser Expertokratie produziert wird. Und dann gibt es von der rechtsextremen Seite die Kritik an diesen wissenschaftlichen oder auch medialen Strukturen und die bürgerliche Seite oder auch die linke Seite irgendwie sagt, nee, das ist alles gar nicht wahr irgendwie, die Wissenschaft spricht immer die Wahrheit und die Experten haben immer recht. Wie kommen wir da weiter? Ich meine, wie kann man damit umgehen?
Da merke ich, wenn du, also auf dieser Ebene fällt mir nichts mehr ein.
Also habe ich dich totgequatscht?
Nee, es ist...
Ich habe halt doch was von einem Mann.
Ja, das Thema nehmen wir das nächste Mal. Ich sag's mal. ich bin irgendwie... obwohl, das könnte man auch so sehen. Wobei Frauen ja auch politisch denken. Ich denke immer eher auf so einer persönlichen Ebene. Also ich denke gerade... in so einem Gruppenkontext. Und ich war neulich, da hat das BAF hat ein Erzählcafé im ITZ, also im Institut für Theatralische Zukunftsforschung, früher Zimmertheater, im Foyer, das ist ja wie so ein kleines Café da, wo es denn darum ging, das hieß irgendwie, glaube ich, feministisch, lesbisch, queer, Fragezeichen. Und die haben das sehr vorsichtig aufgebaut und auch gar nicht kontrovers, haben so Diskussionen gemacht, die so ein bisschen schwammig gewirkt hat auf einige. Und da wurden dann einige Sachen angesprochen, dass einige Frauen gesagt haben, sie nehmen eine Spaltung wahr. Und da habe ich mir dann überlegt, da waren auch tatsächlich unterschiedliche Meinungen, die rausgekommen sind, die aber in großem gegenseitigen Respekt geäußert wurden. Und ich habe mir dann gedacht, wenn das jetzt wirklich so käme, dass man diese Punkte einander um die Ohren haut, die im Moment gerade strittig sind, wie würde die Diskussion dann? Was macht man, um die verschiedenen Wahrnehmungen und Wahrheiten verschiedener Menschen, die anscheinend konträr sind und die mit Zähnen und Klauen verteidigt werden. Was macht man, dass man das auf eine Ebene bringt, dass man wirklich dem anderen zuhört?
Also ich habe für mich ein Konzept. Also erstmal gehe ich davon aus, dass was ich jetzt in meiner Birne habe, entspricht auf keinen Fall irgendeiner absoluten Wahrheit. Wenn ich mich jetzt in eine Diskussion begebe, dann versuche ich in dieser Diskussion meine eigenen Bilder wortreich oder argumentativ zu präsentieren. Die gegenüberliegende Person versucht das hoffentlich ebenfalls. Und ich gehe von mir aus, dass ich dann erstmal zuhöre und den Respekt habe. Ich muss die andere Position nicht sofort annehmen. Mhm. Aber für mich ist das Ganze ein Prozess. Mhm. Also in den Folgetagen oder in den Folgestunden arbeitet mein Gehirn. Die Diskussion geht mir durch den Kopf. Und in diesem folgenden Prozess ändert sich möglicherweise meine Ansicht. Also ich ändere meine Ansicht nicht direkt, während der Diskussion, sondern eigentlich erst im Nachhinein, wenn ich das dann gegeneinander abwäge, was hat die Person gesagt, was habe ich gesagt, stimmen meine Bilder noch? Und das ist eigentlich der wesentliche Aspekt für mich. Nicht, dass ich dann in einer Diskussion meine Meinung ändere oder meine Ansicht, sondern in dem Prozess, in dem Verarbeitungsprozess nach der Diskussion eigentlich für mich die wesentliche Änderung stattfindet.
Das hieße dann aber, dass man versucht, möglichst alle zu Wort kommen zu lassen, dass dieser Prozess angestoßen werden kann. Also das wäre dann der Versuch, dass man sich darauf einigt, dass man immer wieder spricht und spricht und spricht über das Thema.
Ja, ich finde, das ist eigentlich ein schöner Abschlusssatz dafür.
Wir sind nämlich fast am Ende von unserer Sendung wieder.
Genau. Wir wollen uns von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht, das Gelaber oder das Philosophieren über die Wahrheit.
Und ihr könnt es, also sobald ich das hochgeladen habe, nachhören auf dem Blog und Podcast Was sagt die da? Mit 3a. Kann man so googeln. Ich glaube, die Wiederholung kommt dann am Donnerstag um 12. Ich habe es im Jingle, sage ich es immer, ich vergesse es immer. Das war Was sagt ihr da? Alle 4 Wochen, dienstags live, mehr oder weniger. Traditionell mit Elvira und jetzt mit Elvira und
Jan. Ja. Ja, und wir verabschieden uns noch mit dem schönen Schein von Edenbridge. Ciao.